Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Der Kollege Tim Aßmann, damit habe ich schon verraten, wir schalten nach Tel Aviv zu meinem Kollegen Tim Aßmann. In Katar wird verhandelt, in der Hauptstadt Doha, vermittelt von Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten. Israel ist vertreten, die Hamas nicht. Gegenstand der Verhandlungen sind eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geiseln und Gefangenen. Herr Aßmann, gibt es Fortschritte in Doha?
Also aktuell werden von dort keine neuen Entwicklungen gemeldet, Herr Gries. Aber wenn man jetzt hier in Israel heute so ein bisschen die Analysen und auch das, was die Leute sagen, sich zusammenfasst, dann ist schon die Tatsache, dass dort überhaupt noch verhandelt wird, dass also diese Gespräche in einen weiteren Tag gegangen sind, das ist eine gute Nachricht für viele. Für diejenigen, die halt mit diesen Verhandlungen in Doha große Hoffnungen verbinden, und das sind einige in Israel, natürlich die Geiselangehörigen, aber auch eine Mehrheit der Bevölkerung möchte ja eben, dass die Verschleppten freikommen. Deswegen wird da mit großer Spannung hingeschaut.
Mhm. Auch eine wichtige Nachricht der vergangenen Stunden ist, dass etwa 50 gewalttätige Siedler durch ein palästinensisches Dorf gezogen sind und ein 22-jähriger Palästinenser dabei erschossen wurde. Was ist da passiert?
Also die Medien in Israel und auch in den palästinensischen Gebieten melden unterschiedliche Angreiferzahlen, aber es könnten sogar bis zu 100 radikale jüdische Siedler gewesen sein, die, solche Überfälle hat es ja in der Vergangenheit auch schon gegeben, erneut eben ein Dorf da überfallen haben. Und zwar konkret geht es um das Dorf Jit, das liegt im Westjordanland, so zwischen Nablus und Qalqilya, an einer Stelle, wo wirklich sehr, sehr viele israelische Siedlungen auch drumherum sind. Und in der Nacht sind dort eben Angreifer in das Dorf eingedrungen, haben Autos angezündet, haben auch mehrere Häuser angezündet. Die Rede ist von 4 Gebäuden, die da in Brand gesetzt wurden. Und es sind Schüsse gefallen. Mindestens ein Palästinenser wurde getötet, ein zweiter wurde lebensgefährlich verletzt. Über die Hintergründe dieser Schüsse, wie genau da der Ablauf war, das wissen wir zur Stunde noch nicht. Da wird noch ermittelt. Fest steht, es gab diese Siedlerattacke. Das steht auch für die israelische Regierungspolitik fest. Es gab scharfe Verurteilungen vom Staatspräsidenten, vom Verteidigungsminister, auch aus der Opposition heraus. Es gab auch vom rechtsextremen Polizeiminister, der ja dem Siedlerlager sehr, sehr nahe steht, eine Distanzierung zu diesem Vorfall. Und Israels Premier Netanyahu hat erklärt, die Täter würden verfolgt werden. Er hat aber eben auch über sein Büro erklären lassen, Terrorismus würden die Sicherheitskräfte bekämpfen und niemand sonst. Das stellt so ein bisschen in den Raum, als dass es bei dieser Siedlerattacke um Terrorismusbekämpfung gegangen sein könnte. Dafür gibt es aber keine Hinweise. De facto ist, dass die Ermittlungen da noch andauern, aber es ist eben kein isolierter Vorfall. Das hat es in der Vergangenheit schon öfter gegeben. Es fällt immer öfter, immer gewalttätiger aus und es folgen dann die üblichen Verurteilungen, in diesem Fall auch eben aus Washington zum Beispiel.
Wie glaubwürdig sind denn die Versprechen von Aufklärung und Gerichtsprozessen angesichts einer Regierung, die zum Teil aus Rechtsextremen besteht?
Also wenn man sich diese Vorfälle in den letzten Monaten anguckt, aber auch schon auf die letzten Jahre, da waren die Regierungszusammensetzungen ja teilweise noch ein bisschen anders, dann ist es eben häufig so, dass Täter, wenn sie dann ermittelt werden, entweder gar nicht oder eben zum Teil auch nur für sehr kurze Zeit in Haft gehen. Also im Verhältnis zu den Taten, die im Raum stehen, sehr milde Strafen bekommen. Und das ist auch der zentrale Vorwurf, der hier den israelischen Behörden und der Justiz gemacht wird.
Dann noch eine Nachfrage. Es gab ja vereinzelte Sanktionen der Vereinigten Staaten und auch der Europäischen Union gegen solche gewalttätigen Siedler. Beeindruckt das irgendjemanden?
Also man hat nicht das Gefühl, dass es das Siedlerlager beeindruckt und man hat auch nicht das Gefühl, dass es deren politische Vertreter innerhalb der israelischen Regierungskoalition beeindruckt.
Dankeschön. Tim Aßmann war das live aus Tel Aviv. 13 Uhr und gleich 15 Minuten, 1:15. Der Deutschlandfunk mit den Informationen am Mittag. Als vor ungefähr 2 Jahren riesige Blasen an der Oberfläche an einer Stelle in der Ostsee auftauchten, da waren die Ursache Sprengungen am Grund der See. Die Zerstörung der Gaspipelines Nord Stream, 3 Röhren wurden damals beschädigt. Irreparabel, wie es heißt. Durch diese Röhren strömte zu diesem Zeitpunkt schon kein Erdgas mehr aus Russland nach Deutschland. Das hatte Russland zuvor bereits abgestellt. Nun gab es in dieser Woche neue Recherchen und bekannt geworden ist in dieser Woche durch diese Recherchen, dass einmal mehr Spuren führen sollen zu ukrainischen Staatsangehörigen, über deren aktuellen Verbleib das meiste unklar ist. Florian Kellermann beobachtet all das von Warschau aus und ist jetzt zugeschaltet. Herr Kellermann, wie wird diese Berichterstattung, die in Deutschland ja kontrovers betrachtet wird, in der Ukraine selbst aufgenommen?
Ich habe den Eindruck, dass die Ukrainer überrascht sind von der Heftigkeit der Diskussion in Deutschland. Wir haben natürlich das Dementi von Präsident Zelensky, auch von Valery Zaluzhny, der diese Aktion, ja, so behauptet das Wall Street Journal, mit kuriert haben soll, der jetzt Botschafter im Vereinigten Königreich ist. Aber es gibt nicht sehr viele Stellungnahmen darüber hinaus. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass in der Ukraine nicht klar ist, welches Gefahrenpotenzial dieses Thema für die Unterstützung ihres Landes hat bei der Verteidigung gegen die russische Aggression. Ukrainische Energieexperten halten das Szenario, wie es im Wall Street Journal jetzt dargelegt wurde, dass das also eben auch aus der ukrainischen Regierung damals zumindest dort diskutiert wurde, von Zelensky zunächst abgesegnet wurde, für absurd schon die Tatsache, dass das alles aus einem alkoholreichen Abend, wie es dort heißt, sich ergeben haben soll. Sie meinen, das sei jetzt von Russland gezielt lanciert worden, gerade jetzt wegen der ukrainischen Offensive im russischen Bezirk Kursk. Da liegt ja auch eine Einspeise- und Messstation einer Pipeline unter ukrainischer Kontrolle, also die liegt in Russland. Gas, das bisher weiterhin durch die Ukraine in die EU geleitet wird, russisches Gas zum Beispiel nach Ungarn. Und man meint, Russland wolle den Westen nun dazu drängen, durch solche Berichte auch andere Pipelines doch wieder in Betrieb zu nehmen, zum Beispiel die Yamal-Pipeline durch Polen oder eventuell sogar noch diese eine verbliebene Röhre von Nord Stream 2, die bei den Explosionen nicht beschädigt wurde.
Sprechen wir über den Vorstoß, den andauernden Vorstoß der ukrainischen Armee auf russisches Territorium in der Region Kursk. Es überrascht viele Beobachter nach wie vor, dass die russische Armee sich so hat überraschen lassen, weil ja auch Truppenbewegungen, Truppenversammlungen, Massierungen, sagen die Militärs, die im Vorhinein stattgefunden haben seitens der Ukraine, bei einem Drohnenkrieg eigentlich gar nicht mehr im Verborgenen möglich sind. Was gibt es für eine neue These, wie es doch möglich war?
Die wurden ganz sicher beobachtet, diese Bewegungen. Und andererseits ist auch klar, dass die Ukraine sehr, sehr leicht vordringen konnte. Das haben heute Aufnahmen gezeigt, die die Ukraine veröffentlicht hat aus den ersten Tagen ihrer Offensive. Es gibt die These, dass die Ukraine den Umstand ausgenutzt hat, dass Russland einen Angriff auf die Grenzregion genau an dieser Stelle, also auf die ukrainische Grenzregion, zumindest vorgetäuscht hat in den vergangenen Wochen. Im Mai hat Russland in der Region Kharkiv angegriffen und dort einige Kilometer Grenzstreifen erobert. Und jetzt war eben die Gefahr, dass Russland in der Region Sumy das Gleiche tut. Und es gab da eben schon einzelne Grenzübertritte auch von russischer Seite. Und so hat man, das ist eine These, die mir relativ plausibel erscheint, die ukrainische Truppenkonzentration an der Grenze interpretiert als Abwehrmaßnahme gegen einen möglichen Angriff und nicht als Vorbereitungen für einen eigenen Angriff. Das Ganze würde auch ein bisschen erklären, warum auch die russische Verteidigung bis jetzt nicht besonders effektiv ist. Das hat die US-Denkfabrik Institute for the Studies of War beschrieben. Da heißt es, dem Kreml fehle weiterhin die strategische Vorstellungskraft, zu welchen Manövern die Ukraine entlang der Grenze fähig ist. Sie habe bisher weiterhin keine effektive Kommandostruktur geschaffen, um solche Übertritte zu verhindern oder die Sicherheit dort wiederherzustellen.